Ich würde heute gerne mit euch, wir haben ja jetzt, ich versuche euch nochmal mitzunehmen, in das, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir haben geredet über die Grundlagen von Anbetung. Was ist Anbetung überhaupt? Dass es im Herzen anfängt und dann aber den ganzen Menschen betrifft, seinen Alltag, wie auch seinen Gottesdienst. Dass es vielfältige Formen und Inhalte gibt in der Anbetung. Und wir haben gestern dann so ein bisschen uns nochmal genauer die musikalischen Sachen angeguckt. Was kann man aus einem Lied machen? Was ist eigentlich ein Lied? Woraus besteht das? Wie leitet man ein Lied? Und jetzt will ich so weitergehen in den Prozess und die Frage machen, wenn ich das jetzt alles quasi zusammen habe, wie bereite ich jetzt ganz konkret so eine Anbetungszeit vor? Ja? Denn das ist ja das, wo sich Anbetung verdichtet, meistens, zumindest wo wir uns wirklich bewusst Zeit nehmen für die Anbetung, auch wenn unser ganzer Alltag ja Anbetung sein sollte, ist das ja die Frage, die viele von uns jetzt, wenn wir Musikteam leiten oder wenn wir alleine Anbetung leiten, sich dann die Frage stellt, wenn ich so einen Auftrag kriege wie heute Morgen, die beiden, ja, du hast 20 Minuten Zeit oder so oder wie viel auch immer. Das ändert sich dann manchmal noch in der Vorbereitung. Mach mal so eine Anbetungszeit. Allein schon dieser Auftrag ist ja schon sehr variabel. Hallo Klaus. Nö. Ja, um das nochmal kurz die Begriffe zu klären. Anbetung. Darüber geht ja der Workshop. Was es alles nicht ist, haben wir gestern viel darüber geredet. Man kann das Wort in verschiedenen Dimensionen verwenden. Ja? Ich versuche das mal hier aufzumalen, auf so einer Skala. Also wenn man hier so eine Lebenslinie hat, ja, und wir gehen jetzt mal, wir wissen natürlich, dass Gott uns schon berufen hat, bevor wir geboren wurden und dass es auch ein ewiges Leben gibt, aber normalerweise dauert unser Leben zumindest mal von der Geburt bis zum Tod. Ja? Dann ist das Verständnis der Bibel, Anbetung ist der ganze Prozess hier. Das ganze Leben soll Anbetung sein. Ja, das ist eigentlich das, was wir schon gesagt haben. Es ist eine Lebensentscheidung. Welchen Gott bete ich an? Wem folge ich? Mein ganzer Alltag soll davon geprägt sein. Das ist Anbetung. Jetzt wisst ihr ja normalerweise, wie das ist. Wenn man sagt, alles soll irgendwie Anbetung sein, dann geht das auch irgendwie sehr leicht verloren. Ja? Sagt man eben, lebe ich halt mein Leben ganz normal und irgendwie ist irgendwie alles Anbetung. Und deswegen hat Gott von Anfang an gesagt, liebe Leute, es ist gut, wenn ihr euch regelmäßig Zeit nehmt, das etwas ausführlicher zu tun oder etwas bewusster zu tun. Ja, deswegen hat Gott gesagt, einmal in der Woche nehmt ihr euch einen Tag Zeit, der ist dann für mich da. Ja? Und dann sagt er ein paar Mal im Jahr, macht er noch besondere Feste. Das sind dann nochmal besondere Höhepunkte, wo ihr ganz besonders an mich denkt. Und zwar an verschiedene Sachen, Dinge, die ich für euch getan habe, Dinge, die noch kommen. Und deswegen gibt es bestimmte Zeiten und Tage der Anbetung, wo Gott sagt, hier, nehmt euch mal hier so ein kleines Stückchen raus, mitten aus dieser Lebenslinie, so ein kleiner Ausschnitt. Und nehmt euch mal bewusst Zeit, Anbetung zu gestalten und zu feiern, gemeinsam als Gemeinde. Das nennen wir dann Gottesdienst. Oder die Bibel nennt es auch Anbetung. Ja? Man könnte sagen, eine Anbetungsveranstaltung oder so. Ja? Aber die Begriffe gehen da in der Bibel durcheinander. Manchmal bezeichnet Anbetung hier diese ganze Lebenseinstellung. Manchmal bezeichnet es eben auch eine Veranstaltung der Gemeinde oder den Gottesdienst. Ja? Kann man also auch, ja, irgendwie so könnte auch Anbetung dran schreiben. Geht dann sonntags morgens von, sagen wir mal, von 10 bis, je nachdem, wie viel Zeit man hat, 11 oder 12. Ja? Schreiben wir mal 12 hin. Das ist eine Zeit, der Gottesdienst an sich als Veranstaltung, wo wir Gott begegnen, wo wir Gott anbeten. Aber auch im Gottesdienst ist es ja so, dass verschiedene Elemente wichtig sind. Natürlich soll da auch irgendwie alles zur Ehre Gottes dienen. Aber auch im Gottesdienst, sagen wir, gibt es jetzt nochmal eine besondere Zeit, ja. Und da muss man sich jetzt entscheiden, wie viel Zeit nehmen wir uns. In unserem Gottesdienst in Marburg, wir haben immer so am Anfang so eine Viertelstunde, 20 Minuten Eingangsprogramm, wo man mal die Leute begrüßt, wo es ein paar Infos gibt, wo man vielleicht mal Gäste vorstellt oder irgendwie sowas. Und dann haben wir ungefähr eine halbe Stunde Zeit für die Anbetung. Und dann haben wir ungefähr eine halbe Stunde Zeit für die Predigt. Und dann gibt es nochmal am Schluss Gebet, Segen und solche Sachen. Ja? Also in anderen Gemeinden nimmt man sich da eine Viertelstunde für Zeit, in anderen Gemeinden anderthalb Stunden. Also da gibt es so alles. Ja? Aber und diese Zeit hier nennt man dann nochmal, also einfach um den Sprachgebrauch zu klären, sagen eben viele, das ist die Anbetung im Gottesdienst oder die Lobpreiszeit, die Anbetungszeit oder wie immer man das nennt. Ja. Alles ist irgendwie richtig vom Wortgebrauch her, nur dass wir verstehen, ne, wenn man sagt, kannst du mal jetzt eine Anbetungszeit leiten, dann ist das hier nur so ein Ausschnitt aus dem ganzen Bild. Also die 20 Minuten, die wir dann da vorbereiten, sind eine Verdichtung von dem, was eigentlich für unser ganzes Leben gelten sollte. Nur manchmal ist es gut, das auch mal ganz kompakt zusammenzutun, wo man es etwas bewusster ausdrücken kann, indem man diese Lieder und Gebete hat, die wo man seine Lebenshaltung auch mal ganz deutlich und bewusst ausdrückt. Deswegen ist es sinnvoll, sich diese Zeiten auch zu nehmen, wo man das bewusst macht. Also das Argument zieht auch nicht ein bisschen, auch nicht so sehr, wenn Leute manchmal sagen, auch wir brauchen keine Anbetungszeiten im Gottesdienst, weil irgendwie soll ja alles Anbetung sein. Dann ist auch leicht die Gefahr, dass es dann ganz verloren geht. Insofern finde ich es sinnvoll, sich diese Zeiten zu nehmen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man sowas vorbereiten? Da würde ich euch gerne in den Prozess ein bisschen mit reinnehmen. Was ist da wichtig? Vorbereitung. Vorbereitung. Punkt 1 wäre allgemeine Vorbereitung. Das sage ich jetzt nur relativ kurz, aber natürlich gehört es zur Vorbereitung einer Anbetungszeit, dass ich auch selber diesen Lebensstil der Anbetung einübe. Ja? Diese Anbetung ist nicht unabhängig von meiner Person. Und zur Vorbereitung einer Anbetungszeit gehört auch, dass ich mein Leben entsprechend auf Gott ausrichte, dass Anbetung selbst Teil meines Lebens ist, dass ich meinen Charakter von Gott formen lasse. Ich will ja nachher noch ein bisschen mehr darüber sagen, über den Charakter und Auftrag eines Anbetungsleiters, weil das ist auch ein Teil der Vorbereitung. Bin ich ein Mensch der Anbetung? Das ist also die allgemeine ein Teil der allgemeinen Vorbereitung. Zur allgemeinen Vorbereitung gehört auch, dass ich allgemein an meinen musikalischen Fähigkeiten arbeite. Ja, ganz unabhängig von der nächsten Anbetungszeit, die man vorzubereiten hat, grundsätzlich meine Fähigkeiten weiterzubilden. Im Normalfall ist es ja so, oder ich habe es oft gehört von Musikteams, in Gemeinden, die treffen sich einmal in der Woche, das ist schon viel, ja, manchmal treffen sie sich einmal im Monat, und das Programm ist dann immer, wir üben die Lieder für die nächste Anbetungszeit. Das ist auch meistens das, was am dringendsten ist, ja, und da verbringt man dann die Zeit mit. Nur manchmal ist das Dringende nicht immer unbedingt auch das Wichtige. Manchmal ist es wichtig, mehr allgemein zu arbeiten. Wir üben mal das Zusammenspielen. Ja, wir machen mal eine Stunde nur Rhythmusübungen. Oder zu Hause, ich übe mal eine Stunde lang nur eine Anschlagstechnik auf der Gitarre. Oder auf dem Keyboard, ich übe mal Übergänge von Akkorden oder Modulationen oder sowas. Oder wenn man Saxophon oder Melodieinstrument spielt, ich übe mal bewusst mir Instrumental-Soli auszudenken. Ich höre mir mal CDs an von Leuten, die viel Saxophon-Soli dabei haben, und dann höre ich mal, wie die das so machen und versuche dadurch zu lernen. Also diese allgemeine Vorbereitung, die kommt oft zu kurz unter dem Druck, lass uns mal das Lied für den nächsten Sonntag üben. Aber auch das ist wichtig. Der nächste Punkt, seinen geistlichen und seinen musikalischen Horizont erweitern. Wenn man so im Job drin ist, Anbetungsleitung, dann kann es sehr schnell passieren, dass man einfach immer das macht, was man gewöhnt ist. So machen wir das hier seit 5 Jahren und es hat bisher funktioniert. Es wird auch weiter funktionieren. Und man hat immer so seine gleichen Lieder, die man gerne singt und hat auch immer so den gleichen Stil. Und das ist dann auch so. Man kennt das ja und das reicht dann auch. Aber ich glaube, zur allgemeinen Vorbereitung gehört es auch, dass man versucht, immer seinen Horizont zu erweitern. Das heißt, im Blick auf die Lieder, versuchen immer wieder neue Lieder zu suchen. Wirklich Ausschau zu halten danach. Nicht nur zufällig, wenn ich mal irgendwo eins höre, zu sagen, ach, das ist ein nettes, das nehme ich mal mit, sondern wirklich zu gucken, wo gibt es denn neue Lieder? Gibt es neue CDs, die man sich mal anhören kann, wo es vielleicht neue Lieder gibt? Gibt es neue Liederbücher? Kann ich mal bewusst in eine andere Gemeinde hinfahren und sagen, was singt ihr denn hier so? Gibt es da vielleicht Sachen, von denen wir lernen können? Also da bewusst dran arbeiten, sich da zu erweitern. Auch musikalisch. Wir haben jetzt viel über diese Vielfalt der Anbetung geredet, verschiedene Musikstile, verschiedene Formen. Aber man muss daran arbeiten, diese Vielfalt auch dahin zu kommen, dass man nicht immer den gleichen Stil hat, ja, und sagt, das ist halt jetzt so unser Stil, dabei bleiben wir jetzt mal, sondern dass man guckt, wo kann man denn dazulernen, wo kann man denn mal ausbauen, wo kann man sich denn mal verändern, auch musikalisch, auch geistlich. Wir kommen ja alle aus Gemeinden, die eine bestimmte Prägung haben und man kann sich da auch zu Hause fühlen und sagen, da auf dem Punkt, wo wir jetzt sind, da bleiben wir einfach auch mal stehen. Man kann aber auch sagen, lass uns doch mal lernen, was können wir denn von anderen Leuten lernen? Gehen wir doch mal in eine katholische Kirche und gucken, was die anders machen. Vieles da gefällt uns vielleicht nicht, aber manches kann man vielleicht von da lernen. Gehen wir doch mal in eine charismatische Gemeinde. Guck mal, was die machen. Und dann kann man sich überlegen, was daran finde ich sinnvoll, was finde ich nicht so sinnvoll. Gehen wir doch mal in eine Freikirche und gucken, was die machen. Gehen wir mal in eine Gemeinschaft und so weiter. Ja? Gehen wir doch mal wohin, wo es anders ist und versuchen da mal zu lernen. Sehr oft, wenn man woanders ist, dann denkt man ja immer nur, ach, das gefällt mir hier aber nicht und das machen die aber doof. Aber man kann ja auch mal bewusst irgendwo hingehen, um davon zu lernen. Zu gucken, was. Natürlich ist es anders hier als bei uns zu Hause, aber vielleicht gibt es das ein oder andere, was ich eigentlich von hier mitnehmen könnte. Zur allgemeinen Vorbereitung gehört auch, dass ich an meinen biblischen Grundlagen arbeite, dass ich viel Bibel lese und wenn es geht auch Texte, die mir weiterhelfen. Also zum Beispiel jetzt für Anbetungsleiter einfach mal wirklich sehr intensiv die Chronikbücher durchlesen. Da ist sehr viel beschrieben über, wie die damals Gottesdienst gefeiert haben, wie die Abläufe waren, woran sie dabei gedacht haben, was Gott dazu gesagt hat. Oder in den im dritte Buch Mose sind die ganzen Anweisungen für die Leviten. Die Leviten waren ja, oder ein Großteil der Leviten waren ja die Musiker im Tempel, die den Gottesdienst gestaltet haben. Und da sind so Anweisungen für die Leviten, was Gott wichtig ist für das Leben eines Leviten. Ja? Oder mal die Paulusbriefe durchlesen und gucken, was wird denn da über den christlichen Gottesdienst gesagt. Was kann man denn davon lernen? Ja? Biblische Grundlagen erweitern, aufsaugen. Eine gute Verbindung mit der Gemeindeleitung halten, gehört auch zu den allgemeinen Vorbereitungen. Das mag für den nächsten Sonntag nicht unbedingt extrem wichtig sein, sondern das ist was, was auf lange Sicht wächst. Ja? Die Lobpreisteams sind ein sehr bestimmender Faktor in jeder Gemeinde, einfach weil sie sehr die ganze Atmosphäre prägen. Also manchmal ist es sogar so, man hat wechselnde Prediger, aber das Lobpreisteam bleibt gleich. Ja? Das heißt, im Grunde prägt das Lobpreisteam mehr als der Pastor oder Prediger. Dessen muss man sich bewusst sein und deswegen ist oft so eine Tendenz da, dass die Lobpreisteams so ein Eigenleben entwickeln. Ja? Also entweder so ein bisschen so revoluzermäßig, ja, wir stellen jetzt die Gemeinde auf den Kopf oder so. Oder so, dass sie sich so ein bisschen heiliger fühlen und denken, wir sind jetzt die wirkliche Beta-Fraktion hier und der Rest der Gemeinde, die sind ja nicht so drauf. Oder dass man halt sagt, ja, musikalisch, in unserer Musik, wir sind halt so ein bisschen moderner und die Gemeinde ist ein bisschen veraltet und so. Also da gibt es die verschiedensten Versionen. Ich sage jetzt mal die, die typischer sind. Also meistens ist es eher so rum. Es kann natürlich auch andersrum sein, dass das Lobpreisteam lieber klassische Musik macht und die Gemeinde nur so modernen Kram hören will. Das kann ja auch sein. Ist noch nicht so üblich. Also meistens ist die Lage andersrum. Und das ist schade, weil das bringt dann sehr leicht Spaltung in die Gemeinden. Also in der Anfangszeit der charismatischen Bewegung, also die ist ja am Anfang stärker in den evangelischen Kirchen und katholischen Kirchen in Deutschland entstanden, in den 60er, 70er Jahren. Und da war es dann so oft so, dass die Pfarrer in ihrer Gemeinde so einen Lobpreisgottesdienst, extra Lobpreisgottesdienste installiert haben, zusätzlich zum normalen Gottesdienst. Und die Erfahrung der Zeit hat dann aber gezeigt, dass sich das sehr leicht dann auseinanderentwickelt hat. Dann gab es dann die normale Gottesdienstgemeinde und die Lobpreisgottesdienstgemeinde. Und mit der Zeit ist das immer mehr auseinandergegangen. Und die Erfahrung ist, dass viele der Neugemeindegründungen, die heute entstehen, eigentlich aus dieser Entwicklung entstanden sind. Dass sich diese Lobpreisgemeinden dann selbstständig entwickelt haben, irgendwann aus der Kirche ausgewandert sind und ihr eigenes Ding gemacht haben. Und jetzt kann man da grundsätzlich sagen, kann das mal passieren, ist jetzt auch nicht verwerflich an sich, aber schade ist es dennoch, wenn das immer die Entwicklung ist. Und deswegen ist meine Ermahnung an alle Lobpreisleiter, Lobpreisteams, haltet eine gute und enge Verbindung zu eurer Gemeindeleitung. Versucht die Kanäle offen zu halten. Dass man einfach mal kurz anrufen kann und sagen kann, hallo, ich habe meine Frage zum nächsten Gottesdienst. Und nicht sich erst vorstellen muss und sagen muss, ich bin ja sowieso, ich leite übrigens das Lobpreisteam in ihrer Gemeinde oder so. Ja? Also eine gute Beziehung halten, dass man wirklich über die Dinge redet, dass man offen ist für Feedback und nicht sagt, da sollen wir lieber nicht reinreden oder sowas. Ne? Sondern, und oft ist es nämlich so, dass die Pastorin, das geht mir oft so, dann bin ich zu einem Lobpreisseminar in der Gemeinde, mache das mit dem Team und dann trifft man irgendwann mal so im Flur so einen unauffällig sich rumdrucksenden Pfarrer, ja. Der sagt, na, wie läuft's denn so? Ne? Und er sagt, na ja, ganz nett und so. Und er sagt, ja, so, ich traue mich ja immer nicht, denen was zu sagen, weil ich will denen ja nicht reinreden und ich verstehe auch nicht so viel davon. Ja? Und dann ist da so eine eigenartige Unsicherheit auf beiden Seiten. Das muss ja nicht sein. Man kann sich ja wirklich gucken, dass man in guter Verbindung bleibt. Allgemeine Vorbereitung, das ist auch noch ein nicht so schönes Kapitel für die meisten, Lieder auswendig lernen. Lieder auswendig lernen halte ich für eine ganz, ganz, ganz entscheidende Vorbereitung für Anbetungsleiter. Immer wenn ich das sage, wird gesagt, ja, muss das denn sein und so, und das kann man nicht machen, aber die Praxis zeigt es immer wieder. Also allein dieses Gewusel mit den verschiedenen Liederbüchern, das man halt braucht, ne? Also selbst wenn man sich das alles jetzt vorher rauskopiert hätte, was man ja auch machen kann, der Schönheit halber, dann muss man trotzdem immer noch das umlegen und dann fallen die Noten runter. Ja. Oder die Akkorde in den Folien drin, das ist super dann, wenn man kleine Folien hat, aber wenn man große Folien braucht, dann nehmen die Akkorde auch viel Platz weg. Außerdem ist es eben so, man ist manchmal dann plötzlich woanders, man hat dann die Folien nicht mit den Akkorden und man kann sehr schnell, ist man dann aufgeschmissen. Ja? Und die ganze Freiheit der Leitung, also es ist ja nicht nur, dass man die Liederbücher raussuchen muss, es ist auch die Frage, wo man hingucken muss dann beim Spielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Akkorde auf der Folie habe, dann bin ich auch gebunden, weil ich dann nämlich dahin gucken muss. Und es ist ein optisches Problem, dass man nämlich dann immer die Lobpreisleiter hat, die sich hinter so einem Notenständer verbergen. Es gibt automatisch eine Barriere in der Kommunikation, wenn man was vor sich stehen hat. Das ist eine alte Regel eigentlich von Kommunikationswissenschaft, ja. Dass es eigentlich schlecht ist, wenn man mit Leuten reden will, dass man so ein Ding dazwischen sich hat. Kanzel und so ist das natürlich auch eigentlich, ne? Aber eigentlich können die Leute etwas besser von einem hören, wenn nichts dazwischen steht. Aber das ist okay, aber manchmal es kommt halt vieles zusammen. Einmal, dass der Notenständer da steht und dass man auch sehr oft dann mit seinen Augen darauf fixiert ist, das wirkt ein bisschen schon ausgrenzend, so, ne? Und meine Erfahrung ist die, sobald ich Noten vor mir liegen habe oder ein Liedblatt, also gestern Abend habe ich bei zwei, drei Liedern, wo ich mir ein bisschen unsicher war, habe ich mir auch ein Blatt dahingelegt. Sobald man das Blatt da hat, dann guckt man auch drauf. Ja? Also das ist so, plötzlich, wenn man das Lied dann hat, dann kann man das nicht mehr auswendig. Das ist so, das ist so eine Regel. Ja? Selbst wenn man das immer auswendig singen konnte, sobald man die Noten vor sich hat, hängt man da dran und kommt nicht mehr davon weg. Ja? Deswegen mein Tipp, also wirklich bewusst zu Hause üben, und sagen, ich drehe mir das Blatt bewusst rum, ja, und jetzt singe ich das, und beim ersten Mal singen fehlt mir vielleicht hier eine Zeile und da eine Zeile, das sind meistens nur wenige Teile, die einem dann wirklich noch fehlen, die guckt man nochmal nach, wenn man die zwei, dreimal vergessen hat und wieder nachgeguckt hat, dann weiß man die auch. Also ich würde sagen, da, denkt an eure Schulzeit, auswendig lernen, da habt ihr strophenweise Balladen auswendig gelernt über Saiten, ja. Und naja, manche von euch. Und die alten Leute, die sagen einem, dass sie leben im Grunde in ihrem Alter von dem, was sie früher auswendig gelernt haben. Die können die ganzen Kirchenlieder auswendig, die können Psalmen auswendig, die können Bibeltexte auswendig. Man bleibt geistig fit, aber man hat auch einen Schatz, den einem keiner nehmen kann. Ja? Also von dem Richard Wurmbrand wird das ja immer erzählt, das war ein rumänischer Pastor, der dort verfolgt wurde und lange Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht hat. Und der hat die ganzen Lieder und Bibeltexte auswendig gewusst. Der konnte die immer seinen Mitgefangenen da predigen und vorsingen. Da konnte auch niemand dran hindern. Die konnten ihm nichts wegnehmen. Ja? Und ich glaube, dass wir, und das wird ja auch oft gewarnt, ja, diese ganzen neuen Lobpreislieder, da geht uns ein Schatz verloren. Ich glaube nicht, dass uns ein Schatz verloren geht. Wir können ja den Schatz auch wieder neu da ansammeln. Nur meine Erfahrung ist, das tut keiner. Ja? Und das ist schade. Also ich glaube, dass Auswendiglernen eine ganz wichtige, hohe Priorität hat. Es gibt, also erstens, weil es eben uns auch prägt, wir leben auch mit diesen Liedtexten. Du gehst durch den Alltag, diese ganze Frage von Verbindung von Anbetung und Alltag, du gehst durch den Alltag und irgendwas passiert dir und dann fallen dir Liedtexte ein, die etwas damit zu tun haben. Ja? Und das ist eine wichtige Sache. Also deswegen würde ich sagen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die man eben allgemein, man kann die nicht immer dann für den nächsten Sonntag, das schafft man nicht. Ja? Das Lied für den nächsten Sonntag jetzt mal eben noch auswendig lernen, das ist ein bisschen überfordert. Das muss eine dauerhafte Sache sein. Und meine Erfahrung zeigt, wenn man sich erstmal dazu zwingt, dann lernt man plötzlich auch ganz schnell. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Lieder ihr auswendig, man hat es ja heute Morgen gesehen, ich kann mal eine falsche Seite aufblättern, jeder singt das schon mal weiter, weil letztlich kann man es doch auswendig. Ich bitte übrigens um Verzeihung. Ich dachte am Anfang, du hättest mir quasi die Reihenfolge schon aufgeschrieben, aber du hast immer nur die Seitenanfänge dahin getan. Ich habe ihm dann einfach schon die englische Folie da aufgeblättert, obwohl eigentlich noch der Refrain noch mal dran war. Weil ich da, ich bin stur dem...
Du hast gelernt, dass ich noch ein bisschen moderieren.
Oder das, ja. Also ich bin halt stur dem Papier gefolgt, und dann, aber ich habe dann hinterher gemerkt, dass du immer nur jede Seite einmal drauf hast. Und dann so. Naja, wie auch immer. Gezeigt hat mir das, dass die Leute im Grunde das auch auswendig singen können. Also vieles. Ne? Und also ihr wart ja alle dabei. Ne? Wenn ihr jetzt geleitet hättet...
Ich kann mich nicht gegen die Sängergruppe durchsetzen.
Nö, das kann man sowieso nicht. Da ist die Gemeinde ist mächtiger. Ja? Wenn die Gemeinde erstmal weiter singt, dann kann man auch da als Leiter nicht mehr viel machen. Genau. Also meine Theorie ist, dass ihr viel mehr Lieder auswendig könnt, als ihr das denkt. Und dass es bei den meisten Liedern nur die eine oder andere Zeile fehlt. Und eine Beobachtung ist auch noch, Lieder auswendig lernen hilft auch, Lieder zu verstehen. Ja, also man singt dann sehr oft mal so einen Text mal so runter. Wenn man sich aber die Mühe macht, das auswendig zu lernen, dann merkt man plötzlich, hallo, da ist ja ein Sinn drin in diesem Text. Da ist ja ein Sinn drin, dass die Strophe so aufgebaut ist. Weil jetzt kommt diese Zeile, die passt ja da gerade sogar hin, ja. Das wird einem sonst oft gar nicht so klar. Ja? Also zum Beispiel, was hatten wir denn am Freitagabend, das Lied Vater, wir sind hier. Ja? Vater, wir sind hier, kommen wir sind, schauen auf zu dir, staunen wie ein Kind. Das ist so ein Lied, wo viele Zeilen so ein bisschen ähnlich sind. Dann heißt es nachher alles... alles in uns preist deine, aber dann kommt nachher nochmal alles bringen wir und so, und dann weiß man nicht genau welche Zeile, aber wenn man sich jetzt einmal jetzt mal anguckt, dann merkt man plötzlich, ach ja, klar, natürlich kommt die Zeile da und nicht da unten, ja, also schauen auf zu dir, staunend wie ein Kind, plötzlich wird einem dieses Bild klar, ja, also man merkt, das Aufschauen und das Staunen gehört ja auch irgendwie inhaltlich zusammen, also man versteht mehr die innere Linie von Liedern. Auch wir beten dich an, da ist ja quasi, da heißt es ja immer, wir beten dich an mit ganzem Herzen, wir beten dich an mit aller Kraft, also von ganzem Herzen mit aller Kraft. Und dann geht es mit Leib und Seele und so weiter, allen möglichen Sachen. Und man denkt, das ist nur irgendwie eine Aufzählung. Ja? In Wirklichkeit ist da aber eine sinnvolle Reihenfolge drin, wo man, wenn man sich das mal anguckt, merkt, ach, deswegen kommt jetzt erst das und dann kommt das und dann kommt das. Ja? Also sehr oft ist das so. Und das heißt, auswendig lernen hilft einem auch, die innere Linie eines Liedes zu verstehen. Sagen, da ist ja ein sinnvoller Aufbau drin. Da kommt eins nach dem anderen. Also gerade wenn einem da mal bestimmte Zeile fehlt und denkt, ist das jetzt die Zeile oder was kam da nochmal, dann merkt man plötzlich, ja, das ist die Zeile und nur die passt auch dahin. Gut, also ihr merkt, das ist ein wichtiger Punkt, habe ich jetzt länger drüber geredet. Regelmäßige Treffen, wenn man ein Team ist, gehören auch zur allgemeinen Vorbereitung. Und zwar regelmäßige Treffen, die nicht nur dem Üben für den nächsten Sonntag gelten, sondern die dem Teamleben gelten, ja? Wo man Zeit miteinander verbringt, wo man sich mal kennenlernt, wo man austauscht, wie es einem geht, wo man miteinander betet. Hier finden schon die ersten spontanen Begegnungen statt, genau. Auch das ist wichtig, dass also auch das Musikteam nicht nur funktioniert miteinander, ja, sondern dass es auch wirklich ein Team ist. Gut, das ist die allgemeine Vorbereitung. Zweitens, Feldforschung. Feldforschung, schönes Wort, ne? Feldforschung. Feldforschung heißt, ich versuche jetzt erstmal abzuchecken, wie die Rahmenbedingungen sind, ja, bevor ich mich dran mache, meine Anbetungszeit vorzubereiten, ja. Denn jede Anbetungszeit ist abhängig vom Rahmen, von der Umgebung, wo ich das mache, mit wem ich das mache. Und man kann sich nie einfach hinsetzen und sagen, ich mache jetzt mal eine Anbetungszeit und mir ist es egal, für wo und für wann das ist, der Herr wird es mir schon zeigen. Kann man auch machen und vielleicht zeigt es der Herr dir auch. Aber manchmal ist es auch hilfreich, ein paar Fragen zu stellen. Zum Beispiel, was für eine Gemeinde habe ich da? Also was für Leute habe ich da? Es kann eine Gemeinde sein. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel für mich, der ich öfters mal woanders bin, immer eine wichtige Frage. Aber es kann auch für jeden von euch wichtig sein. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt hier Anbetung leitet, ist das vermutlich anders, als wenn ihr bei euch zu Hause Anbetung leitet. Man hat plötzlich eine andere Truppe da. Die Leute sind A, fitter in der Musik, weil sie auf so einem Seminar hier sind. Sie haben B, auf jeden Fall irgendwie schon mal jetzt 2 Tage lang über Anbetung nachgedacht. Ja. C, sie kennen mich aber nicht so gut. Also es sind verschiedene Sachen, die man, wenn man jetzt hier in so einer Gruppe leitet, plötzlich drüber nachdenken muss. Für euch der Normalfall ist sicherlich, dass ihr in eurer Gemeinde immer mit der gleichen Gruppe zusammen seid. Aber dann ist es auch mal so, dann gibt es mal einen besonderen Familiengottesdienst, ja, und da ist plötzlich eine andere Zusammenstellung von Leuten da und da muss man drüber nachdenken. Sagen, hier sind jetzt plötzlich die ganzen Kinder und Familien mit dabei. Oder ja, also die Frage ist, was für Leute habe ich da? Wie groß ist die Truppe? Ja, also wenn ich für eine kleine Gruppe von 10 Leuten oder für einen Hauskreis von 5 Leuten eine Anbetungszeit vorbereite, wird die vom Stil her anders sein, als wenn es für 100 Leute ist. Und das wird wiederum anders sein, als wenn es für 5000 ist. Ja, und ich sage jetzt einfach mal, ihr wisst ja natürlich, was ihr in den nächsten Jahren so macht. Ja? Also, wie viele Leute sind da? Das sind dann auch nachher ganz banale Überlegungen. Ab einer bestimmten Größe braucht man eine Verstärkung, braucht man ein Tonsystem, ja, und so weiter. Die Größe der Folien stellt sich dann irgendwann, also man hat so seine, die Frage, es gibt, man fängt manchmal so an, weil man so eine kleine Gruppe ist, so wie hier, da schreibt man mal die Folien so mit der Hand, das funktioniert plötzlich und man fängt auch mal an, in der Gemeinde zu leiten und dann legt man seine gewohnten Folien dahin und wundert sich plötzlich, dass man aus der letzten Reihe überhaupt nichts mehr erkennen kann, ja. Also da muss man auch über die Größe nachdenken. Welche Traditionen sind die Leute gewohnt? Ja, was ist für die vertraut und was ist für die fremd? Was kann man einfach mal so machen und was muss man erklären? Ja, sie da sind, geistliche Traditionen verbindet. Ja, haben wir gestern Abend zum Beispiel, wenn ich sage, wir machen eine Gebetsgemeinschaft, jeder kann mal beten, da setze ich voraus, dass das für die meisten von euch sehr normal und selbstverständlich ist. Da muss ich nicht groß erklären, das machen wir einfach. Ja. Wenn wir aber sagen, wir machen jetzt eine Zeit, wo wir auf Gott hören und wo Gott vielleicht redet, da kommen wir in diesen Bereich von prophetischen Dimensionen, Geistesgaben und so, wo man weiß, dass es in unseren Traditionen nicht unumstritten und nicht überall selbstverständlich ist. Ja? Und da muss ich mir dann ein bisschen mehr Mühe geben, das einzuführen, das so zu erklären, dass man vielleicht versteht, was ich meine. Es auch so zu erklären, dass man nicht Angst davor kriegt oder sowas. Das habe ich versucht gestern Abend. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Also man muss wissen, was die Leute gewöhnt sind, was, in welchem Feld fühlen sie sich wohl und was ist neu und ungewohnt. Das muss man vielleicht erklären. Was ist in der Gemeinde üblich? Ja, ist es eine Gemeinde, wo es üblich ist, beim Singen zu sitzen? Dann ist das Aufstehen mal der Ausnahmefall. Ja? Ist es eine Gemeinde, wo es üblich ist, zu stehen? Ja? Dann brauche ich da nicht groß viel zu sagen. Da muss ich dann höchstens mal als bewusste Übung des Gebets Sie bitten, sich mal hinzusetzen oder so. Ja? Also es ist nur ein Fall. Es kann ja andere Sachen sein, die üblich sind. Dass es zum Beispiel bestimmte liturgische Traditionen gibt, die man auch nicht übergehen sollte, weil man jetzt mal heute dran ist mit Anbetung leiten. Ja? Dass man zum Beispiel immer am Ende ein bestimmtes Lied singt, was da so üblich ist. Ja? War mal irgendwo, da wurde jeder Gottesdienst eben mit diesem Lied Vater, unser Vater abgeschlossen, weil das Vater unser quasi dann gesungen wurde. Da muss ich jetzt auch nicht hingehen und sagen, es ist mir egal, ich mache alles anders. Man kann ja auch mal Traditionen aufnehmen, Gewohnheiten. Okay. Das ist ja eine Frage. Was für eine Gemeinde habe ich? Die zweite Frage, wer ist der Leiter? Wer ist eigentlich zuständig? Wer sagt mir eigentlich, was ich machen soll, was ich darf? Und so. Und mit dem Menschen muss ich mich ja dann auch kurz schließen, sagen, ihm diese Fragen dann so stellen. Und das ist auch der, dem ich verantwortlich bin. Dem ich quasi diene. Ich bin nicht als freischwebender Anbetungsleiter zwischen und neben und über allen, sondern es gibt jemanden, der ist zuständig. Meistens ist es der Pastor oder wie hier ein Seminarleiter, der Klaus oder so. Ja. Und wenn der mich fragt, ob ich die Anbetung leite, dann weiß ich, aha, ich bin unter seiner Leitung, er ist für mich der Ansprechpartner für alles, was wichtig ist. Fragen von Rahmen, von dem, was ich darf, was ich nicht darf und so weiter. Wie viel Zeit habe ich? Ist auch eine wichtige Frage, die manchmal einfach vergessen wird. Ja? Man wird gesagt, mach mal eine Anbetungszeit und man ist das so gewöhnt. Anbetungszeit heißt irgendwie so eine halbe Stunde. Ja? Und der einen, der mich gefragt hat, hat aber eher an eine Viertelstunde gedacht. Ja? Und so, der guckt dann nach den ersten 20 Minuten schon mal so nervös auf die Uhr und man startet gerade erst so richtig schön durch. Ne? Besser vorher fragen. Ja, wenn er sagt, kannst du eine Anbetungszeit sagen und dann fragen, wie lang ist sie denn? Und ganz oft werdet ihr die Antwort kriegen, ja, so normal halt. Ja? So normal halt. Ja? Und so normal ist, gibt's eben nicht. Ja? Da gibt's schon große Unterschiede zwischen Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Ja? In manchen Gemeinden, die werden enttäuscht sein, wenn ich nach 20 Minuten aufhöre. Dann werden die sagen, und, wo ist jetzt die Anbetung? Ja? Bei anderen ist das schon eine Überforderung, 20 Minuten. Für die ist das schon viel. Ja? Also, ungefähr den Zeitrahmen klären. Und dann gibt's immer diese kleinen, unerwarteten Dinge, die kommen dann meistens immer erst eine Minute vor der Veranstaltung. Könnt ihr am Anfang auch irgendwie ein Lied singen? Ja. So, dann hat man seine Anbetungszeit vorbereitet und dann kommt so dieses, oder wie wir es gestern hatten, ne? Dann sagte Klaus, ja, ich mache dann eine Andacht hinterher und so, und dann singt er hinterher noch ein Lied. Ne? Das ist gut zu wissen, ne? Schön, dass du es mal gesagt hast. Ne? Besser ist, man geht am Anfang genau hin und fragt, wie ist denn da der Ablauf? Sollen wir irgendwie mit dem Lied anfangen oder haben wir nur die Anbetungszeit? Sollen wir am Ende noch was singen? Die zuständigen Pastoren und Leiter denken da meistens nicht so genau drüber nach. Die nehmen auch viel zu selbstverständlich, weil das immer so ist, dass man am Anfang ein Lied singt oder so. Aber fragen ist besser. Ja? Also klären, was gibt's da noch irgendwelche unerwarteten Extras? Fragezeichen. Auch eine spannende Frage für die Feldforschung ist, wo ist die Anbetungszeit angesiedelt? Ja? Also die entscheidende Frage zum Beispiel ist es eine Anbetungszeit vor der Predigt oder nach der Predigt? Das ist natürlich, den Ablauf sollte man sowieso kennen, aber es ist auch für den Charakter einer Anbetungszeit sehr unterschiedlich. Ob es etwas ist, was einen erst hinführt, ich sag mal, in die Gegenwart Gottes, also wo man quasi bei Null anfängt, so die Leute an der Tür abholt und dann sagt, wir öffnen uns erstmal für Gott und danach kommt dann eine Predigt. Das wird ein ganz anderer Stil sein, als wenn man sagt, es gibt eine Predigt und die Anbetungszeit ist dann die Möglichkeit, dass darauf zu antworten, ja? Dann wird es eine ganz andere Art von Anbetungszeit sein, und ist aber genauso üblich auch. Man muss nur klären, was ist denn gewünscht? Was ist denn gewollt? Wenn jemand sagt, machst du mal morgen da den Lobpreis, ja? Dass man klärt, wo wird das stattfinden? Führt das zur Predigt hin? Ist es nach der Predigt? Ist es eine Antwort? Ja. Doch, das kommt auch noch. Das kommt auch noch. Aber nee, stimmt. Ich habe ja auch hier stehen. Also was ist das Thema? Ich hatte das überblättert hier. Was ist das Thema? Worum geht's eigentlich? Gibt es ein Thema? Das ist manchmal hilfreich, ist aber auch nicht immer nötig. Also ich sage immer, man darf das auch nicht zu eng sehen, dass jede Anbetungszeit jetzt thematisch eng mit der Predigt verwoben sein soll. Ganz oft ist es so, dass Anbetung an sich das Thema ist. Also heute zum Beispiel haben wir es nicht groß, ich weiß nicht, ob ihr es noch abgesprochen habt, aber ich habe dem Klaus einfach gesagt, wir machen da halt eine Anbetungszeit. So, die dient einfach dazu, dass wir in Gottes Gegenwart kommen. Und so ist es. Ne? Also da ist im Grunde die Anbetung selber das Thema, egal was der Klaus dann danach sagt. Und das ist auch okay so. So haben wir es sehr oft in unserem Gottesdienst, dass wir da keine große Absprache haben. Ein bisschen zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, dass das Predigtthema, da geht es um Gottes Kraft oder so, dann werde ich eine Anbetungszeit vielleicht auch haben, die zwar das Thema Anbetung hat, die aber einen Blick eher auf ja, Gottes Kraft halt richtet und Lieder, die das auch ein bisschen aufnehmen. Das kann man schon mal machen. Aber wenn jetzt das Thema ist vom Umgang mit Geld oder so, dann wird es schwierig sein, die Lobpreislieder entsprechend thematisch rauszusuchen. Muss auch nicht sein. Da kann man dann höchstens mal nach der Predigt singen, Herr, brich die Macht der Götzen oder so. Irgendwie sowas. Also, Thema ist interessant zu wissen. Aber ganz oft kann es so sein, dass einfach Anbetung an sich das Thema ist und dass man nicht noch ein eigenes Thema dafür braucht. Und die letzte Frage bei der Feldforschung ist immer die, wie viel Freiheit hat man als Anbetungsleiter, die Absprachen zu durchbrechen, ja? Und auch mal spontan noch was anders zu machen, ja? Und das muss man einfach klären vorher. In manchen Gemeinden oder mit manchen Pastoren ist es so, dass die gerne die Dinge vorher absprechen, dass sie gerne das dann auch so haben, wie es abgesprochen ist. Und da sollte man auch demütig genug sein, dann sich da einigermaßen dran zu halten. In anderen Zusammenhängen ist es so, dass der Pastor sagt, gut, wir sprechen uns vorher ab, aber wenn du irgendwie den Eindruck hast, dass du es anders machen sollst oder mehr Zeit brauchst, dann nimm dir die Freiheit. Ja? Und das ist gut, wenn man weiß, ob man diese Freiheit hat. Ob ich zum Beispiel weiß, wenn es wichtig ist, dann mache ich eben auch länger als die verabredete Viertelstunde und dann kann ich auch eine halbe Stunde machen, das ist auch nicht schlimm. Kann aber auch sein, dass der Pastor dann eher oder der Leiter dann schon nervös wird und denkt, es war aber doch alles anders abgesprochen. Okay, also das ist die Feldforschung. Das Dritte, jetzt werdet ihr euch wundern, dass ich erst an dritter Stelle Gott fragen sage. Ja? Gott fragen. Ich finde das aber ganz gut, wenn man erstmal so ein bisschen weiß, wo man überhaupt hingeht, ja, und wie der Rahmen aussieht, und dann das Ganze vor Gott mal hinlegt und sagt, so, Herr, ne? So sieht's aus. Hier haben wir den Auftrag, das Feld, was vor uns liegt. Was ist dir denn jetzt wichtig? Was ist dir denn jetzt wichtig? Was willst du, dass in dieser Zeit geschieht? Das ist ja nicht meine Anbetungszeit, sondern es gehört dir. Und deswegen ist es einfach gut, sich einen Moment Zeit zu nehmen und zu sagen, was hat Gott vor? Was will er in dieser Zeit tun? Und es kann sein, dass wir nur sehr allgemeine Antworten kriegen. Ja, ich möchte einfach mit meinen Leuten zusammen sein. Ich möchte euch begegnen. Es kann aber auch sein, dass Gott euch irgendwie so eine inhaltliche Zielrichtung irgendwie deutlich macht, ja. Gott will uns seine Liebe deutlich machen oder Gott will uns Freiheit schenken oder Gott will uns in die Buße führen, ja, oder irgendwas, wo uns deutlich wird, aha, es gibt eine bestimmte Richtung, in die das Ganze läuft. Es ist nicht einfach ziellos drauf los, sondern Gott hat was vor und da soll der Zug hingehen. Die gleiche Frage, wozu möchte Gott mich gebrauchen? Was ist eigentlich mein Job bei dem Ganzen? Soll ich aktiv sein und die Leute versuchen, irgendwo hin mitzunehmen? Soll ich mich zurückhalten? Soll ich einfach nur ihnen mit Musik dienen? Soll ich soll ich irgendwas sagen, was wichtig ist? Also, und dann, ja, einfach auch sehr praktisch Gott fragen, gibt es bestimmte Lieder oder bestimmte Bibeltexte oder bestimmte Worte, die Gott mir aufs Herz legt, wie man so schön in der frommen Sprache sagt, ja, die mir wichtig wären in dieser Vorbereitung. Also ganz konkret, man nimmt sich einen Zettel und eine Bibel und setzt sich hin und sagt, Gott, was sagst du denn jetzt? Ja? Und dann kann es sein, dass einem bestimmte Worte einfallen, wie Liebe oder Kraft oder Freiheit oder Frühling oder irgendwas, ja? Götzen. Also kann irgendwas sein, ja? Ja, könnte auch sein. Manchmal fallen einem einfach so Worte ein und denkt, was ist dieses Wort hier zu sagen, ja? Aber Gott will vielleicht damit irgendwas sagen, da muss man ein bisschen weiter drüber nachdenken. Einfach mal auf den Zettel schreiben. Einfach mal diese Worte, wie sie euch einfallen, auf den Zettel schreiben. Es kann sein, dass ihr dann hinterher einen roten Faden entdeckt. Vielleicht fallen euch bestimmte Lieder ein. Lasst eure Gedanken mal so schweifen. Ich mache das auch ganz praktisch manchmal so, dass ich habe so einen Zettel, wo ich meine Lieder, die ich so kann, alle draufstehen habe. Und dann gehe ich einfach so da drüber mit den Augen und traue es Gott zu, dass er mir bestimmte Lieder ins Auge springen lässt. Warum nicht? Es muss ja nicht aus dem Nichts kommen. Es kann ja auch vom Papier kommen. Ja? Es ist klar, das halte ich für nicht verboten. Wenn man das im Gebet tut, man kann auch im Gebet ein Liederbuch durchblättern. Ja, und plötzlich merkt man, ja, das ist ein Lied. Das ist wichtig. Ja? Aber ihr merkt, dass ich im Grunde jetzt noch nicht funktional denke und sage, wo ist jetzt ein gutes Lied für den Anfang oder so, sondern dass ich erstmal sage, welche Lieder sind denn Gott überhaupt mal wichtig. Auch Bibeltexte. Mal einfach mal überlegt, gibt es gerade bestimmte Bibelworte, die mir einfallen. Auch auf den Zettel schreiben. Und dann habt ihr nachher so einen Schmierzettel, wo alles Mögliche draufsteht. Eine Latte von Wörtern, eine Latte von Liedanfängen, eine Latte von Bibelworten vielleicht. Vielleicht auch gar nichts. Ja, ich würde nicht sagen, dass immer jetzt groß was einfällt. Aber vielleicht ein Lied, ein Bibelvers oder so. Und das ist dann so ein Schmierzettel. Der ist dann voll. Ja? Und das ist jetzt mal so das, was Gott euch im Gebet sagt. Und es ist erstmal unsortiert. Und aber das ist mal gut, das erstmal als Grundlage zu nehmen, als Arbeitsgrundlage. Okay, das war Gott fragen und das irgendwie auf den Zettel schreiben. Das vierte, die Gemeinde fragen. Da greift man zum Telefon und telefoniert die ganze Gemeinde durch und fragt, was hättet ihr denn gerne? Nein. Die Gemeindefrage, das ist bildlich gesprochen. Stellt euch einfach die Gemeinde vor oder die Gruppe oder den Jugendkreis oder den Hauskreis, für den ihr das macht. Und jetzt kommt er mit diesem Zettel, das, was Gott euch gezeigt hat, das, was ihr vorher überlegt habt, und legt das jetzt mal in Gedanken den Leuten vor und sagt, was braucht denn ihr eigentlich zurzeit? Ja? Gibt es bestimmte Bedürfnisse in der Gemeinde, die zurzeit sehr dringend sind? Wir haben gestern ein bisschen darüber geredet. Es gibt manchmal so auch Vorfälle in der Gemeinde, die einfach die ganze Atmosphäre prägen und wo es gut ist, darauf zu reagieren und darauf einzugehen. Nicht einfach zu sagen, wir ziehen jetzt mal unser Lobpreisding durch, ja, sondern zu sagen, was ist denn zurzeit dran in der Gemeinde? Ist die Gemeinde gerade in einer Umbruchssituation und in einer großen Unsicherheit? Dann ist es vielleicht dran, dass da irgendwie mal eine Zusage reinkommt. Oder ist die Gemeinde irgendwie gerade völlig zerstritten und sonst was, ja, und es ist vielleicht mal eine Bewegung der Versöhnung oder der Buße wichtig oder dran, ja, oder was beschäftigt die Leute, was war gerade in Nachrichten, also das sind ja ganz banale Fragen. Auch das, was ich vorhin gesagt habe, was ist so der Verstehenshorizont der Gemeinde, ja, was ist denen bekannt, was ist denen neu? Also jetzt habe ich da, ich lasse mal eben den Wagen vorbeifallen. Ich habe da diese Sachen auf meinem Zettel stehen. Ja, was davon ist, sagt der Gemeinde was? Und was ist vielleicht was ganz Neues? Geht ja bis hinein in die Liedauswahl. Ich habe da jetzt vielleicht meine Lieder stehen, die Gott mir gezeigt hat, die mir wichtig geworden sind. Aber ich muss jetzt mal die banale Frage stellen, welche dieser Lieder kennt die Gemeinde eigentlich? Ja? Das ist nicht das erste Auswahlkriterium, weil ich kann ja auch mal ein neues Lied einführen. Aber wenn ich jetzt 10 Lieder habe und 8 davon sind unbekannt, dann spricht einfach einiges dafür, dann doch auch die 2 bekannten Lieder zu verwenden und dann vielleicht 1 oder 2 von den Unbekannten oder so. Ja? Also ich muss das, was Gott mir jetzt gezeigt hat, noch ein bisschen erden mit dem, was in der Gemeinde dran ist. Und das ist ein altes Prinzip, was bei Paulus im Neuen Testament eigentlich überall, wo es um Prophetie geht, und Prophetie heißt ja nichts weiter als auf Gott zu hören, sich von Gott leiten zu lassen, ist wichtig, dass die Prophetie immer geerdet wird an der Gemeinde. Ja? Paulus sagt, wehret nicht den prophetischen Reden, dämpft nicht den Geist, ja, aber prüfet alles und behaltet das Gute. Das, genau das machen wir. Also wir gucken uns das an, prüfen das vor dem Hintergrund der Gemeinde und dann behalten wir das Gute. Ja. Es gibt viele andere Zeiten, wo man Bibelstellen auch, wo man das sehen kann. Es gibt diesen Propheten Agabus zum Beispiel, der hatte diese prophetische Handlung, ja, traf den Paulus und dann nahm er sich einen Gürtel und fesselte sich und sagte, das wird dir geschehen, wenn du nach Rom kommst. Ja? Und dann waren die ersten Brüder, die gleich da, die haben gesagt, hurra, der Herr hat eine Prophetie gegeben, Paulus, wir wissen, dass du da in Rom gefangen genommen wirst, also geh nicht nach Rom. Ja? Aber Paulus hat diese Prophetie genommen, hat sie mit der Realität geerdet und hat gesagt, liebe Brüder, vielleicht kann das ja heißen, ich muss nach Rom gehen und ich muss gefangen genommen werden. Und genau das ist auch passiert. Ja? Also, was Gott redet, das hängt nicht im luftleeren Raum, sondern man muss das vergleichen mit dem, was in der Gemeinde dran ist, was in der Gemeinde bekannt ist, was die Gemeinde gerade braucht, was die Leute erwarten, was das Thema am letzten Sonntag war oder so. Punkt 5 heißt Akzente setzen. Und das heißt, man will ja nicht, dass jede Anbetungszeit gleich ist. Ja? Dass immer so der 0815 Lobpreis kommt, der irgendwie immer dasselbe ist. Ja? Sondern jede Anbetungszeit ist etwas Besonderes. Und sie hat ihre Besonderheit durch bestimmte Akzente, die wir setzen. Und diese Akzente kommen hier aus dieser Vorbereitung. Die allgemeinen Rahmenbedingungen, das, was Gott sagt, das, was in der Gemeinde dran ist. Das alles muss man jetzt mal destillieren und jetzt auf einem neuen Zettel sagen, was sind jetzt, also ihr müsst das nicht mit Zetteln machen, aber es hilft manchmal, ich kann das auch innerlich auf dem Zettel machen, auf einem neuen Zettel dieses ganze unsortierte Wirrwarr zu versuchen, da jetzt Schneisen zu schlagen. Ja? Was sind so die groben Akzente? Also zum Beispiel thematisch einen Akzent setzen, zu sagen, was ist denn jetzt die Richtung, die ich wirklich einschlage? Ja? Aus all dem, was Gott gesagt hat, dem, was in der Gemeinde dran ist, gibt es einen thematischen Akzent, einen Schwerpunkt. Ich habe eben schon gesagt, es kann auch einfach die Anbetung sein, aber auch wenn es einfach nur die Anbetung ist, dann muss man automatisch Schwerpunkte setzen. Das wird automatisch passieren. Wenn ich mehr Lieder raussuche, in denen Gott als der Vater angebetet wird, dann hat das Ganze einen anderen Charakter, als wenn ich Jesus in den Mittelpunkt stelle, ja? Oder den Heiligen Geist. Also das ist nur, um zu zeigen, dass jede Auswahl irgendwie einen Akzent setzt. Also selbst wenn ich nicht besonders sage, dies ist das Thema, es wird automatisch, es muss in eine bestimmte Richtung gehen. Das ist wie, wenn man in ein Flugzeug steigt und abheben will, dann muss man vorher eingestellt haben, wo man hin, welche Richtung man los will. Ja? Sonst kommt man nicht vom Boden. Also einen thematischen Akzent setzen. In dem Bewusstsein, dass der nicht so ausgefeilt sein muss wie ein Predigtthema. Ja? Aber irgendwie eine Richtung. Freiheit, Kraft, Freude, Gott der Vater, das Kreuz. So, das sind so ganz grobe Schneisen irgendwie, wo das hingehen kann. Dann muss ich mir den Charakter überlegen. Ja, also auch da einen Akzent setzen. Natürlich hat jede Anbetungszeit hat etwas lebendigere Teile, etwas ruhigere Teile, aber vom Grundcharakter muss man schon mal überlegen, soll das Ganze eine fröhliche, lockere lockerer Start in den Tag sein, ein Anfang mit Gott, wo wir uns einfach freuen an seiner Gegenwart, ja, oder soll das ganz eine nachdenkliche, ruhige, in die Tiefe gehende Geschichte sein, ja? Also zum Beispiel jetzt, wenn man morgens so eine Andacht wie heute, ne, das ist ein gemeinsamer Start in den Tag, und da kann man jetzt nicht die super intensiven Anbetungslieder lange singen, weil da sind die Leute nicht drauf vorbereitet, und das ist eigentlich auch nicht, die warten auch schon, dass das Seminar gleich weitergeht und sowas, sondern da hat man eher so, wie ihr es gemacht habt, ne, dass man drei Lieder hat, die in die Anbetung reinführen. Übrigens, ich fand das von der Liedauswahl sehr gut heute Morgen. Man hat relativ schnell, war man schon sehr zentral dabei, ohne dass es aber jetzt super intensiv werden konnte, weil die Zeit einfach auch kurz war. Ne? Und das war eigentlich ganz angepasst der Situation, fand ich. Ja, weiß nicht, wie es dann geht. Aber gestern Abend zum Beispiel 2 Stunden Zeit, hörendes Gebet, ist ein ganz anderer Charakter. Ja? Sehr lang, ist aber bewusst so angelegt gewesen. Und das haben wir euch auch bewusst zugemutet. Wir gesagt haben, ihr seid ja auch hier zum als Workshop und zum Arbeiten. Und da kann man auch mal so ein abendfüllendes Programm machen. Aber da muss man einen Akzent setzen und sagen, wie ist der Charakter? Ist es mehr fröhlich, erfrischend? Ist es mehr intensiv, nachdenklich oder noch wieder was ganz anderes? Einfach entspannend in der Gegenwart Gottes. Dann auch musikalische Schwerpunkte setzen. Ja, also angefangen von dieser Frage, will ich mehr mich im vertrauten Lied gut bewegen oder soll es ein bisschen progressiv sein, so ein bisschen immer an der Grenze zum Unbekannten. Ja, es kann ja beides, es ist eine Entscheidung so ein bisschen. Wie progressiv soll das sein? Also es ist für mich dann auch oft eine Entscheidung, wenn ich in verschiedenen Gemeinden unterwegs bin, da muss ich immer so ein bisschen versuchen, wo kann ich mich jetzt ansiedeln, dass es nicht total traditionell ist, dann die Leute sagen, das ist ja schon alles, was wir sowieso seit 10 Jahren machen und nichts Neues unter der Sonne, aber andererseits auch nicht so, dass ich den Leuten jetzt irgendwie wegrenne. Auch vom Musikstil so ein bisschen muss man überlegen, welche Akzente setzen wir. Das wird sehr oft daran hängen, welche Instrumentierung man hat und sowas. Aber auch da, wir haben beim Frühstück habe ich so ein bisschen die Diskussion, ne, über den Weichspüler Lobpreis oder das Rockige und sowas, ne? Das sind so Grundentscheidungen, wo man sagt, okay, egal welche Lieder man singt und wie man die im Einzelnen spielt, das hat immer so einen gewissen Grundcharakter. Und das ist einfach eine Entscheidungsfrage. Das eine ist nicht besser und schlechter als das andere, lasst euch da auch nichts einreden. Das ist eine Entscheidungsfrage. Auch ein Akzent so in der kommunikativen Sache. Also wird es eine sehr kommunikative Sache, wo ich viel mit den Leuten rede, wo ich viel Beziehungsarbeit leiste, oder ist es einfach, dass die Anbetung im Vordergrund steht und ich gar nicht viel dazu sagen muss? Das ist eben die Frage, wo man gerade ist. In einem Rahmen, wo mich die Leute überhaupt nicht kennen, zum Beispiel, treffe ich meistens die Entscheidung, dass ich es ein bisschen kommunikativer mache, wo ich sage, die Leute sollen auch was von mir als Person mitkriegen. Ich sage am Anfang mal was, ich mache auch mal einen Witz zwischendurch. In einem Rahmen, wo man schon länger zusammen ist oder wo mich die Leute gut kennen, da würde ich auch ohne viel Geschwätz einfach in die Anmeldung starten und das einfach machen, weil jeder im Grunde weiß, worum es geht und ich jetzt das nicht groß erklären muss oder so. Okay, also das sind so die groben Schwerpunkte, für die ich mich dann irgendwann entscheiden muss. Also wo ich aus meinem Gewusel dann sage, okay, das ist inhaltlich die Richtung, das ist so vom Stil her ein bisschen das, was ich will. Und jetzt kommen die Details, wo ich jetzt also versuche, all das, was ich mir auf meinem Zettel da habe, und vielleicht noch mehr, zusammenzustellen zu einem detaillierten Ablauf. Jetzt ist das für manche schon fraglich, ob man das überhaupt machen darf, dass man sich so einen detaillierten Ablauf vorher überlegt. Ja, manche sagen, es muss ja alles vom Heiligen Geist geleitet sein und man sollte das möglichst nicht vorher sich überlegen. Meine Theorie ist, der Heilige Geist kann mich auch in diesem Moment leiten, wo ich das vorbereite. Ich kann das aufschreiben. Ich kann ja hinterher immer noch offen bleiben dafür, dass ich es ändere. Ja, aber es kann ja nicht schaden, mir das vorher zu überlegen, mir vorher so einen Ablauf aufzuschreiben. Ich mache das getreu unserem Kuchen, den wir ja aufgemalt haben, wo die Lieder eine große Rolle spielen, so dass ich anfange mit der Liedauswahl. Dass ich mir also erstmal eine Liederliste mache und mir überlege, also wie viel Zeit habe ich, zum Beispiel 25 Minuten Zeit. Ja, wenn ich 25 Minuten habe, dann sage ich, okay, ich brauche wie viele Lieder? 6? 5? 5? Ja, also ich würde jetzt zum Beispiel für mich sagen 5. Ich mache mir immer diese 5 Minuten Aufteilung, die kommt immer sehr gut hin eigentlich. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich jetzt Leute mache, habe, die das so relativ neu machen oder so, dass die für eine halbe Stunde oder für 25 Minuten sich etwa 8 Lieder raussuchen und sich dann immer wundern, dass es am Ende, dass sie dann nicht zu Potte kommen. Also meine Faustregel ist ungefähr 5 Minuten ein Lied, kommt ungefähr hin. Das heißt nicht, dass die Lieder wirklich 5 Minuten lang sind, sondern einfach überlegen mit dem Anfang, den man, wenn man was sagt, wenn man eine Gebetszeit hat zwischendurch, grob über den Daumen 5 Minuten pro Lied. Kommt ganz gut hin. Also sage ich, ich brauche jetzt 5 Lieder. So. Und jetzt gucke ich mir die Lieder da an, die ich mir in der Gebetszeit eingefallen sind. Und auch die thematische Linie. Meistens ist es eigentlich so, kann ich sagen, dass die Lieder, die mir einfallen, die Bibeltexte und die Worte, dass die auch irgendwie, dass ich da einen roten Faden erkennen kann. Ja, es gibt immer Sachen, die rausfallen, die nicht in diesen roten Faden reinpassen. Manche Lieder, wo man sagt, das ist mir zwar eingefallen, aber das kann ich mir jetzt gar nicht da vorstellen. Ja? Aber oft gibt es so einen roten Faden, wo man sagt, okay, dieses Thema passt zusammen mit diesen Liedern und diesen Bibeltexten. Wir haben das ja auch schon manchmal gemacht, dass wir den Samstagabend gemeinsam so als Anbetungszeit vorbereitet haben. Und dann haben wir das in der Gruppe als Gebetszeit gemacht. Haben also gebetet und jeder hat auf seinen Zettel Sachen geschrieben. Dann haben wir die hier zusammengetragen. Und auf wunderbare Weise kam dann immer wirklich was Gemeinsames raus. Ja? Das kann man einfach Gott zutrauen, dass er das auch hinkriegt. Also entlang diesem roten Faden versuche ich jetzt Lieder aufzureihen, die dahin passen. Jetzt ein Wort zum groben Aufbau oder Bauplan oder Grundriss eine Anbetungszeit. Ich nehme mal ein ganz altes und beliebtes Modell, das vielleicht viele von euch schon gehört haben, aber ich finde es immer noch sehr eindrücklich, weil man es gut behalten kann, um mal so den Grundriss einer Anbetungszeit sich klar zu machen. Ich habe am Anfang schon sehr viel darüber geredet, dass Anbetung wie ein Weg zu Gott ist. Ja? Ein Weg in Gottes Gegenwart. Also diese Bewegung, die wir in der Geschichte des verlorenen Sohnes sehen, aber auch im Alten Testament oft diese Bewegung in die Gegenwart des Königs, ja, wo man sich dann auf den Boden wirft und dann aber auch Begegnung stattfindet. Man kann das auch vergleichen mit, ich möchte euch nochmal kurz vorstellen, wenn ihr einen guten Freund, eine gute Freundin besuchen geht. Ja, das sind teilweise sehr ähnliche Prozesse. Ja, ihr sitzt zu Hause im Sessel und denkt, jetzt gehe ich mal jemanden besuchen. Ja, da ist man erstmal zu Hause für sich und sagt sich so, jetzt gehe ich mal los und das wollte ich jetzt immer schon mal und das, was muss ich jetzt mitnehmen und dann packt man seine Sachen und dann geht man los und das ist so der Weg dahin und dann kommt man irgendwann an, man klingelt an die Tür geht auf und man sagt erstmal Hallo und freut sich, dass der andere da ist, ja. Man steht erstmal so im Flur und schwafelt ein bisschen und sagt, wie geht's dir und was gibt's Neues und ist auch ein bisschen zugenommen und so. Ne? Und das ist die Klage, ja. Ja, und aber wenn ihr mal drüber nachdenkt, ja, es gibt immer so eine Kommunikation erstmal an der Oberfläche, ja, wo man Neuigkeiten austauscht. Auch wenn man telefoniert, immer so, ja, was gibt's Neues, ach ja, geht ganz gut und so. Oft ist es so erstmal so diese Informationen, die auch wichtig sind, wo man den Eindruck hat, das ist jetzt mehr so noch die Oberfläche des Ganzen. Und was man sich eigentlich wünscht, ist, dass man dann irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man sagt, boah, jetzt setzen wir uns mal hin in Ruhe, nehmen uns eine Tasse Kaffee und jetzt reden wir mal so über mehr so die persönlichen Sachen. Vielleicht das, was uns wirklich bewegt, Und es gibt so diese alte, das alte Sprichwort, was aber auch etwas bestimmt, ja. Die innigste Art von Beziehung ist, wenn man auch mal miteinander schweigen kann und vielleicht gar nichts sagt, einfach beieinander ist. Und das ist so dieser Weg, den man oft geht. Das ist ein normal menschlicher Weg der Kommunikation, aus der Entfernung über von außen nach innen, über das mehr oberflächliche, mehr informative zum mehr beziehungsreichen, von außen nach innen, von laut und lebendig nach ruhig und intensiv, das sind so verschiedene Abläufe, die da in so einer Begegnung vor sich gehen. Und interessanterweise ist es auch so, wenn wir zu Gott nach Hause kommen. Ja? Und damit wir das auch verstehen, hat Gott sich ja ein Haus bauen lassen. Damals in Israel gab es den Tempel. Und dieser Tempel hat in seinem Grundriss vieles von diesem abgebildet, was ich gerade erzählt habe. Gott hat also gesagt, baut mir ein Haus. Das hat erstmal so einen Hof. Ja? Hier gibt es eine Tür, ist der Eingang. Und dann gibt es so einen Vorhof. Ja? Hier war dann so eine Mauer. Hier gibt es einen Vorhof und hier steht dann der eigentliche Tempel. Und in diesem eigentlichen Tempel hängt dann nochmal so ein Vorhang. Dahinter ist das Allerheiligste. Ja? Das war so der Grundriss des Tempels. Ungefähr, so könnt ihr euch das vorstellen. Und im Grunde ist jede Anbetung, auch damals im Tempel, da hat man diesen Weg nachvollzogen, wie wenn man einen guten Freund besuchen geht. Ja? Phase 1 ist im Grunde hier. Ja? Man ist noch außerhalb, man ist irgendwo zu Hause und sagt, jetzt gehe ich in den Tempel und will den Herrn anbeten. Ja? Und dann macht man sich so auf, dann musste man so den Berg rauflaufen. Und es gibt manche Lieder in der Bibel, auch Psalmen, die diesen Weg beschreiben. Ja? Wo die Leute sagen, komm, lasst uns gehen zum Berg des Herrn, dort werden wir ihn anbeten und so. Ja? Oder wer darf gehen hinauf auf den Berge des Herrn, wer unschuldige Hände hat und irgendwie sowas. Das sind alles so Lieder, die eher so auf dem Weg noch sind, wo man sich einlädt, entweder sich selber aufmacht auf diesen Weg oder wo man zusammen auf dem Weg ist. Ihr könnt das auch, wenn ihr das an einem Bibeltext mal nachverfolgen wollt, könnt ihr mal Psalm 95 nachlesen oder jetzt auch aufschlagen. Der fängt an mit, kommt herzu, lasst uns, können wir eben vorlesen, jemand auswendig, kommt herzu, lasst uns anbeten und Lob singen dem Herrn, frohlocken und jauchzen dem Herrn, im Hort unseres Heils. Okay, also das war der erste Vers. Kommt herzu, lasst uns locken und frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. So, das ist diese Phase, Einladung auf den Weg machen, hinführen. So, ja. Jetzt gibt es hier die zweite Phase, wenn man da in diesen Vorhof des Tempels kam, das ist so wie im Flur des Hauses, ja. Das ist noch so der Ort der Begegnung, das ist ein sehr kommunikativer Ort. Da wisst ihr, zur Zeit Jesu waren da die Händler und da wurde dann das Geld gewechselt und die Opfertiere verkauft. Das war aber auch ein Ort, wo man sich erstmal traf und sich gegenseitig erzählt hat, was der Herr denn so getan hat, Neues und Gutes in seinem Leben. Ja? Das heißt, es war schon ein Ort des Lobpreises. Kannst du mal den nächsten Vers in Psalm 95 vorlesen?
Ja, lass uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und Psalm und jauchzen.
Also, du erstmal bis dahin. Lass uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Ja? Das ist so ein bisschen hier so diese mehr fröhliche, lockere Geschichte. Man ist dankbar, man erzählt, man jauchzt. Die Atmosphäre ist aber noch so ein bisschen, wir sind zwar vor Gott, aber noch beieinander. Ja? Vor Gottes Angesicht, ja. Das ist immer so ein schönes Bild noch, wo man sagt, ja, wir sind ja irgendwie in der Gegenwart Gottes, aber der kommunikative Schwerpunkt ist noch, dass man miteinander da ist. Ja, es gibt auch viele Lieder, die mehr diese Atmosphäre ausdrücken, wo zum Beispiel über Gott geredet wird, aber nicht mit Gott. Ja, fallen euch da gerade welche ein? So?
Steht auf
dem Lobpreis, Gott ist schon fast noch hier eine Einladung, ne, wo gesagt wird, okay, das ist im Grunde eine Aufforderung, dass man das erst noch macht. Ne? Steht auf und lobt unseren Gott.
Groß ist unser Gott.
Groß ist unser Gott ist dann zum Beispiel, man redet über Gott, ne? Er regiert und so, aber es ist noch kein Gebet an sich. Ne? Ich sage das mal mit dem Steht auf und lobt unseren Gott, weil diese Lieder noch ein bisschen seltener sind. Insofern, wenn man also schon mal so Lieder hat, die wirklich eine Aufforderung sind, ganz am Anfang so nach dem Motto, tut das mal, ja. Das sind Lieder, die man sehr gut auch am Anfang singen kann, weil sie da innerlich ganz gut hinpassen. Hier, das sind diese Lieder, genau. Groß ist unser Gott oder ähnliche Lieder, die Gott beschreiben, wo man erzählt von der Güte Gottes, von der Größe Gottes. Okay, dann kommen wir in den inneren Teil hier, in den eigentlichen Tempel. Da stand hier so ein Altar, ich glaube, der stand sogar davor. So, ja. Und das ist der Altar, wo man dann die Dankopfer brachte und der wirkliche Ort des Gebets. Wie geht der Psalm weiter?
Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter.
Also noch weiter.
Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat es gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet.
Also das war immer noch, diese Verse gehören eigentlich noch hierhin. Man erzählt alles, was Gott gemacht hat. Denn der Herr ist ein großer Gott und hoch zu loben über alle Götter. Denn sein ist das Meer und die Berge und alles, was er gemacht hat. Ja, er hat das Trockene bereitet. Also man beschreibt Gott und sagt, was er alles getan hat. Und jetzt geht's weiter.
Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat.
Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Das ist also jetzt die Einladung, den nächsten Schritt zu tun. Ja? Hier der Ort der Anbetung, wo man jetzt sagt, okay, und jetzt wenden wir uns Gott zu. Und da ist auch diese Körperhaltung dann beschrieben, knien, niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Auch in der Anbetungszeit ist es gut, wenn man irgendwann dann mal den Schritt tut von der Kommunikation untereinander auf Gott hin. Ja? Heute Morgen zum Beispiel hatten wir es im Grunde schon im ersten Lied. Das ist so ein klassisches, es gibt manche Lieder, wo dieser Schritt in dem Lied vollzogen wird, wo man am Anfang singt, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an, komm zu deinem Gott. Ja? Und dann heißt es aber im Refrain, jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Das heißt, da ist man im Refrain im Grunde dann im Gebet. Das Lied lädt also ein und ist dann schon selber Gebet. Und dann sind wir ja dabei geblieben, dich anbeten, war dann auch Gebet und Vater, deine Liebe. Sehr einfach kann man Lieder daran auseinanderhalten, ob da du und deiner drin steht oder er und seiner. Dann weiß man ungefähr, welche Lieder man vielleicht eher im vorderen Teil tut und welche Lieder man eher im hinteren Teil tut. Also das ist der Ort des Gebets, wo man das Opfer gemacht hat und wo dann der Rauch nach oben stieg. Das ist ein Ort, der nach oben orientiert ist. Und es macht auch nicht viel Sinn, immer zwischen diesen beiden Orten hin und her zu rennen. Ja? Sagen, jetzt singen wir mal ein Lied, wo wir mit Gott reden, und dann singen wir mal wieder ein Lied, wo wir nicht mit Gott reden, und dann wieder so. Das ist, da wird man leicht seekrank dann, ja, oder verliert die Orientierung, weiß nicht so genau, wo man jetzt gerade ist. Ja? So, und jetzt geht es weiter. Hier gab es eben in diesem Heiligtum dann hinten noch diesen Vorhang und dahinter, also gehen wir erstmal ins Heiligtum, ja. Hier, das war quasi dieser innere Ort, wo nur die Priester hingingen. Hier mal 3. Hier mache ich meine 4 hin. Dieser innere Ort, wo eine besondere Atmosphäre der Heiligkeit schon war, eine besondere Atmosphäre der Nähe zu Gott. Kannst du mal den nächsten Vers vorlesen?
Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn jedoch
ja, das war erstmal bis dahin. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Ihr merkt, dass hier von dieser ein Schritt ist von dieser Größe und Majestät, er hat die Meere geschaffen und die Berge und all das, plötzlich ein Weg ist zu einer sehr großen Nähe und Intimität. Wir sind Schafe seiner Hand, das Volk seiner Weide. Ja? Und das ist ja auch das in der Begegnung mit einem guten Freund, man möchte gerne von außen nach innen kommen, von der Fülle der Informationen zur Nähe der Beziehung, in der vielleicht gar nicht mehr so viel Information passiert, sondern mehr Beziehung. Ja? Diese Begegnung von Schafen in seiner Hand, das finde ich schon ein sehr schönes Bild. Und das ist dieser Ort der Intimität, der Nähe, der Heiligkeit, der Gegenwart Gottes. Und dann gab es immer noch hier diesen durch einen Vorhang abgeteilten Ort, das Allerheiligste im Tempel, wo eigentlich niemand rein durfte, wo am Anfang der Zeit die Bundeslade stand, das heißt der Ort, oder ja, der Ort, wo Gott geredet hat. In diesem Allerheiligsten standen ja die Gesetzestafeln, das heißt die Bundesurkunde des Redens Gottes. Später war es ja so, dass der Ort leer war, als die römischen Soldaten in den Tempel kamen und ihn zerstört haben. Und dann dachten sie, jetzt kommen wir an den Ort, wo wir das Allerheiligste des jüdischen Glaubens finden. Und sie waren unheimlich gespannt, was sie dort finden würden. Welche Götterstatue, welches Bild oder welchen Gegenstand. Und sie rissen diesen Vorhang in zwei und sie fanden nichts. Leere. Sie waren sehr erstaunt. Aber ich finde das ein sehr gutes Bild dafür, dass es auch in der Anbetung immer einen Bereich gibt, der unserem Zugriff entzogen ist. Den wir nicht machen können. Den wir nicht gestalten können, den wir nicht vorbereiten können. Etwas, wo uns verwehrt ist, hinzugehen, weil dort Gottes Bereich ist. Da, wo Gott redet, wo Gott handelt. Ihr wisst ja, dass als Jesus am Kreuz starb, dieser Vorhang zerrissen ist. Und der Weg frei ist. Aber das heißt nicht nur, dass wir Zugang zu Gott haben, sondern das heißt auch, dass Gott zu uns kommt. Denn man stellte sich das damals so vor, dass der Heilige Geist, also die Gegenwart Gottes, in diesem Allerheiligsten wohnte und das quasi hinter diesem Vorhang blieb. Ja? Man hat dann immer vor dem Vorhang ihn angebetet. Und in dem Moment, wo der Vorhang zerriss, hieß das auch, der Geist Gottes, die Gegenwart Gottes, kommt heraus aus dem Tempel und ist für jedermann zugänglich. Deswegen ist er dann auch das Pfingstfest gewesen. Wo es plötzlich heißt, Gottes Geist wohnt nicht mehr in Tempeln, die aus Stein gebaut sind, sondern in unseren Herzen. Unsere Herzen sind dieser Ort hier, den ich euch aufgemalt habe, der Tempel Gottes. Unsere Gemeinde ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also, aber dieser Bereich des Allerheiligsten ist das Symbol für den Ort, wo Gottes Gegenwart herkommt, wo Gottes Reden geschieht, wo das nicht Planbare passiert. Und das finde ich eigentlich ein gutes Symbol für eine Anbetungszeit, dass wir immer noch den letzten Schritt nicht selber gehen, sondern darauf warten, dass Gott redet. Kannst du mal den nächsten Vers noch vorlesen in dem Psalm?
Wenn ihr doch heute auch seine Stimme hören wolltet, verstockt eure Herzen nicht.
Bis dahin, erstmal. Der Rest ist israelitische Geschichte von Massa und Meriba. Also, wenn ihr denn heute auf meine Stimme hören wolltet, verstockt eure Herzen nicht. Es ist interessant, dass dieser ganze Prozess der Anbetung im Hören endet. Das, was wir gestern Abend versucht haben. Dass wir nicht nur wir immer mit Gott reden, sondern dass wir offen sind für das, was er uns sagt. Und das ist das auch dieser Moment der Stille, wo ich gedacht habe, in der Begegnung, wenn ihr mit einem guten Freund zusammen seid, gibt es Momente, wo ihr miteinander redet. Und da ist es auch wichtig, dass ihr aufeinander hört, dass man auch einfach mal zusammen still ist. Und diese Gegenwart einfach aushält und erlebt. Und das ist auch etwas, was wir uns in der Anbetung wünschen. Und so ist es, dieses Ganze eigentlich ein hilfreiches Modell, dieser Weg in die Gegenwart Gottes, um auch die Reihenfolge einer Anbetungszeit vorzubereiten. Zu sagen, es macht Sinn, diesen Weg Schritt für Schritt zu gehen und nicht den letzten Schritt vor dem ersten zu gehen. Nicht mit einem super intensiven Lied der Anbetung anzufangen, wenn die Leute gerade noch irgendwo, gerade die Tür reingekommen sind. Ja? Sondern zu sagen, wir brauchen Lieder, die uns dahin führen, am Anfang, die uns einladen, die uns mitnehmen, die uns auffordern in dieser ersten Phase. Dann in der zweiten Phase ist es gut, auch mal noch mehr beieinander zu sein, Lieder zu singen, wo wir vielleicht über Gott reden, über Gott beschreiben. Aber dann, wenn wir uns Gott zuwenden, dann auch dabei zu bleiben und nicht immer hin und her zu wechseln. Zu sagen, okay, jetzt reden wir mal mit Gott und dafür ist diese Zeit auch da, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm nahe kommen, dass es diese Zeiten der sehr innigen, intensiven Begegnung gibt und dass es auch immer noch das Unerwartete gibt, das für uns nicht zugänglich ist, das für uns nicht machbar ist. In manchen Büchern und Seminaren werdet ihr auch von der Begrifflichkeit nochmal das so hören, dass die Leute sagen, das Ganze ist die Lobpreis, ist der Lobpreis. Ja? Wir hatten gestern Anbetung und Lobpreis. Und manche sagen auch, das Ganze ist jetzt der Lobpreis und dieser Bereich, den man nicht machen kann, das ist die eigentliche Anbetung, dieser Moment, wo man niederfällt vor Gott, wo Gott uns berührt, habe ich auch nichts dagegen, diese Definition zu sagen, man muss nur wissen, was man meint, wenn man davon redet. Okay,